Es geht heute Morgen um das hohe priesterliche Gebet, das Jesus betet. Und ich habe ganz lang immer gedacht, der betet es im Garten Gethsemane. Das stimmt nicht so ganz. Manche haben das, glaube ich, darüber versetzt. Er betet es, nachdem er mit den Jüngern lang geredet hat, und dann fängt er an mit diesem Gebet. Es steht in Johannes 17 und ich lese Vers 1 bis 9 und werde nachher aber noch ein bisschen auch auf den Inhalt eingehen, was danach kommt. Kann man heute Nachmittag gerne dann nachlesen. Aber jetzt heute Morgen ist dran Johannes 17, Vers 1 bis 9. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkst. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Jesus betet. Ich möchte ein paar Dinge dazu sagen, nur zu diesem ersten Halbvers. Und zwar das erste: Gebet ist keine Verkündigung. Also ich habe schon darauf hingewiesen, es steht hier drin, Jesus hat zu den Jüngern geredet und dann hört er auf, zu den Jüngern zu reden, und dann fängt er an zu beten. Und ich glaube, das müssen wir uns auch klar machen. Im Gebet geht es nicht darum, dass wir andere überzeugen oder dass wir unsere Meinung kundtun, was wir schon immer mal sagen wollten, sondern es geht darum, dass wir uns an Gott wenden. Es ist was anderes, ob wir miteinander reden, über den Glauben, uns darüber austauschen, zu Jesus einladen, oder ob wir mit Gott reden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, eine Gebetsrunde, wo man das Gefühl hat, da will einer die Predigt korrigieren, die man vorher gehört hat, oder seine Meinung. Um das geht's nicht. Und müssen wir uns auch prüfen, wenn wir beten, wenn wir sagen, jetzt geht's ums Gebet, dann brauchen wir nicht andere was sagen. Dann geht's um das, was ist in unserem Herz und was haben wir Gott zu sagen. Und so unterscheidet hier Jesus auch ganz klar. Er hat diese Botschaft an die Jünger und die entfaltet er ganze kapitelweise. Und jetzt geht's um sein persönliches Gespräch mit dem Vater im Himmel. Und ganz viel von dem, was da drin steckt, in diesem ersten Halbvers, habe ich schon angedeutet. Und zwar, beten heißt, den Blick zum Himmel wenden. Also ich bin als Mensch ja normalerweise so unterwegs, entweder ich gucke runter oder in mich selber rein, das ist nicht so gut. Im Idealfall gucke ich andere an, wenn ich was sage. Und beim Gebet geht es aber darum, der Blick geht weg, und zwar hoch zum Himmel, symbolisch zum Vater im Himmel. Meine Fünftklässler in der Schule, die haben am Donnerstag gesagt, wo ich gesagt habe, jetzt beten wir Psalm 23, habe ich gesagt, jetzt faltet ihr eure Hände. Dann haben die gesagt, ja, warum denn? Und das ist eine berechtigte Frage. Gott hat es nicht nötig, dass wir die Hände falten, aber es ist eine gute Tradition, weil wir uns dann konzentrieren. Vielleicht gucken wir dann auch runter, ist egal, aber solche Dinge, manche beten auch so, oder die Katholiken oft die Handflächen aufeinander, ist egal wie, aber das sind äußere Dinge, die uns helfen, uns auf Gott zu konzentrieren. Und das ist hier damit gemeint, Jesus blickt weg, hoch zum Himmel. Und er hat eine andere Perspektive. Und dann passiert jetzt hier in dem Text eigentlich was Tolles. Manche sagen, ich würde gern Griechisch können, dann könnte ich verstehen, was da so im Urtext steht. Und ich finde die Frage oder das Anliegen berechtigt. Kann es auch jedem nur empfehlen, der Zeit hat, dass er Griechisch lernt. Aber jetzt hier steht im griechischen Urtext das langweiligste Wort der Welt. Das steht nämlich einfach drin, und Jesus sprach. Also da ist hier unsere Übersetzung, ist schon inhaltsreicher und gefüllter, aber das Wort für beten, das hier verwendet wird im Johannesevangelium, heißt einfach nur, Jesus spricht, Jesus redet. Und dann muss ich wieder auf den einen von den zwei älteren Herren hier hinweisen, die bei uns in der Kirche hängen, auf den unteren. Und ich finde immer, wenn der gar nichts anders gemacht hätte und nur diesen einen Spruch losgelassen hätte, dann wäre es schon wert, dass wir den hier aufhängen. Denn Johannes Brenz, der hat nämlich gesagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Eigentlich steckt da alles drin. Deshalb finde ich auch, ist gut, wenn Konfis das noch lernen. Was ist das Gebet? Und ganz schlicht und einfach und biblisch fundiert, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Das war alles. Und das steckt hier schon drin. Jesus redet mit dem himmlischen Vater. Und dann können wir aber von Jesus noch mehr lernen, wenn wir dieses Gebet anschauen, was man nämlich alles so in ein Gebet, in ein Reden mit Gott hineinpacken kann. Und da fängt es an, Jesus betet für sich selbst. Ich habe mal als erstes hier einen Satz hingeschrieben, wenn unser Herr für sich selbst betet, dürfen auch wir für uns selbst beten. Manchmal wird es ja kritisiert, wenn wir für unsere Anliegen beten oder für uns selber. Und ich glaube, die Kritik ist manchmal auch angebracht. Wenn ein Gebet so aussieht, 90% geht es darum, schönes Wetter für den Ausflug, Zahnweh soll weggehen und so. Und immer haben wir 1000 Punkte, wo es nur um uns geht. Und um andere und ums Lob geht es ganz wenig. Das ist eine Kritik, die manchmal angebracht ist. Aber, und das können wir jetzt hier von Jesus lernen, es ist auch nicht verboten, dass wir für uns selber beten, für unsere Anliegen, was wir auf dem Herzen haben, was uns beschäftigt. Also keine Angst davor, auch die eigenen Anliegen, das, was euch bewegt, Gott zu sagen. Wenn unser Herr für sich selbst betet, dürfen auch wir für uns selbst beten. Und dann ist aber interessant, was Jesus für Anliegen hat, was ihn persönlich beschäftigt. Und all diese anderen Dinge, die uns so sehr beschäftigen, also das Wetter und die Gesundheit und die Politik und was auch immer, das ist jetzt bei ihm nicht im Fokus, sondern er hat einen anderen Schwerpunkt, ihn bewegen andere Dinge. Zunächst mal wirken sie abstrakt, aber ich glaube, da steckt ganz viel Inhalt drin und man kann es, glaube ich, ganz gut erklären, was sein Gebet ist. Das, am Anfang sagt er, ich möchte, dass die Herrlichkeit von mir offenbart wird, und er bittet Gott, den Vater, dann darum. Offenbare meine Herrlichkeit. Was heißt denn das? Was ist die Herrlichkeit von Jesus und wie wird die offenbart? Und im Johannesevangelium, da ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass die Erhöhung von Jesus oder die Herrlichkeit von Jesus gerade am Kreuz sichtbar wird. Also das Kreuz ist für das, was das Johannesevangelium als Schwerpunkt hat, nicht irgendwie die Tiefe, wo Gott irgendwie das nimmer im Griff hat, wo er verloren hat, sondern es ist gerade der Höhepunkt. Verherrlichung im Johannesevangelium heißt, Jesus ist am Kreuz. Deshalb sagt Jesus am Schluss auch, es ist vollbracht. Und wie kann jetzt so ein Ort der Niederlage, wo Jesus verurteilt wird, wo er nur passiv ist, wo er alles auf sich nimmt, wie kann das zugleich die Herrlichkeit von Jesus zeigen? Und ich glaube, was damit Jesus zum Ausdruck bringen will, ist, er ist dazu bereit, alles herzugeben und beweist dadurch sein Gehorsam Gott gegenüber und auch seine Liebe uns gegenüber. Und das ist, glaube ich, im eigentlichen Sinn herrlich, wenn jemand sagt, ich kann alles hergeben für andere. Und deshalb ist das Kreuz auch ein Symbol für den Sieg und für die Verherrlichung von Jesus. Und er bittet hier, und deshalb hat man vielleicht manchmal dieses hohepriesterliche Gebet in Garten Gethsemane rüber gematscht, eigentlich um das Gleiche, wie es in den anderen Evangelien heißt, dein Wille geschehe. Also ich will zwar, dass der Kelch vorübergeht, aber ich bin bereit, dass du verherrlicht wirst. Und dann die andere Seite, er sagt, wenn ich verherrlicht werde, dann wird zugleich der Vater im Himmel verherrlicht. Und das ist wieder ein Gedanke, den man, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen muss. Was er meint ist, ein Vater, der seinen Sohn hergibt für die ganze Menschheit und der bereit ist, dass sein eigener Sohn stirbt, der hat eine unendlich große Liebe und wird genau dadurch auch verherrlicht. Kinder sind ja das Wichtigste, das zumindest aus unserer Elternsicht, dass wir Eltern haben. Und ich glaube, wenn man Kinder hat und auch wenn man keine Kinder hat, kann man es, glaube ich, auch nachvollziehen, wären wir dazu bereit, eigene Kinder herzugeben. Der Vater im Himmel ist dazu bereit, weil er sagt, ich liebe alle Menschen so sehr und ich will, dass jeder Mensch ein Kind von mir wird. Und insofern wird im Kreuz und in dem, dass der Vater Jesus hergibt, auch der Vater selber verherrlicht. Und dann geht's weiter. Und das habe ich hier jetzt mal orange markiert oder gelb. So ein kleiner Hinweis auf Ostern. Die andere Seite der Medaille ist aber trotzdem Ostern und der Sieg über den Tod. Also auf der einen Seite wird Jesus verherrlicht, wenn er ans Kreuz geht, weil er alles hergibt, weil er bereit ist zu sterben. Und auf der anderen Seite passiert dann nach 3 Tagen das, was wir eigentlich hoffen und was man auch erwartet, dass nämlich ein echter Triumph stattfindet und der Tod besiegt wird. Und deshalb sagt er, gib diese Herrlichkeit durch Ostern, durch die Auferstehung, die ich eigentlich schon immer hatte. Ihr merkt, Sie merken beim Johannes, dass Sie manchmal so ein bisschen Gedanken drin, die so eine Kurve machen und einen Schlenker. Aber es ist vielleicht auch der Grund, warum das Johannesevangelium einen so faszinieren kann. Da sind weniger so Geschichten drin, sondern solche Gedanken und Überzeugungen und Lehren über Jesus selber. Also er betet für sich, dass er die Kraft hat, den Weg ans Kreuz zu gehen, dass er verherrlicht wird. Und er betet auch schon in dieser Situation für den Sieg am Ostermorgen. Und dann betet Jesus aber auch für andere, so wie wir auch für andere Menschen beten sollen. Er betet nämlich für seine Jünger. Jesus betet für uns, sein priesterlicher Dienst. Ich weiß nicht, was eure Vorstellung von einem Priester ist. Vielleicht denkt man an einen katholischen Priester, vielleicht denkt man an einen jüdischen Priester im Alten Testament. Manche denken vielleicht auch an die Priester in der Antike, in Rom, in Griechenland. Was ist eigentlich damit gemeint? Wenn wir sagen, Jesus ist, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Jesus ist unser König, unser Priester und unser Prophet. So haben die Theologen im Mittelalter das erklärt und haben gesagt, wenn wir uns überlegen, wer ist Jesus für uns, kann man es mit den 3 Begriffen deutlich machen. Jesus ist König, Prophet und Priester. König heißt, er ist der Herr unseres Lebens. Prophet heißt, er lehrt ganz viele wichtige Dinge über den Vater im Himmel. Und dann ist Jesus auch noch Priester. Und der Priester hat 2 Aufgaben im Alten Testament gehabt. Die eine Aufgabe war, er bringt das Opfer dar. Und insofern ist Jesus ein Priester, der sich selber als Opfer bringt. Jesus stirbt für uns, damit wir erlöst sind. Und das andere, der Priester hat auch die Aufgabe gehabt, im Gebet für das Volk einzutreten. Und hier jetzt ganz klar, Jesus, Gottes Sohn, sagt, ich bete für euch beim Vater im Himmel, ich stehe bei ihm für euch ein. Ich bin einer, der die ganze Zeit für euch betet. Und das ist eigentlich was ganz Großartiges und was Wichtiges. Gottes Sohn selber liegt dem Vater in den Ohren und bittet für uns. Für uns, so wie wir hier sitzen, für die, die zu ihm gehören. Das ist auch die Kritik, die es dann immer gab an der katholischen Idee, die Heiligen beten für uns oder Maria betet für uns. Hier steht ganz klar drin, Jesus betet für uns. Die Katholiken heute würden das auch so bejahen, da ist kein so großer Streit mehr. Aber auf jeden Fall, Gottes Sohn selber, unser Herr, der alles für uns hergegeben hat, der ist der, der für uns betet. Und hier kommt jetzt ein anderes Wort vom Griechischen her. Und zwar kommt da nicht mehr so das Reden mit Gott, sondern hier heißt es jetzt Beten im Sinn von Befragen. Kommt ursprünglich von den Griechen her. Wenn ein Orakel befragt worden ist, wird dieses Wort verwendet. Ich glaube, hier ist der Aspekt der Fürbitte drin. Wenn ich Gott befrage, wenn ich mich an ihn wende, dann geht es um Fürbitte. Jesus betet für uns. Und es ist ganz klar, er betet nicht für irgendwelche Leute, sondern er betet für die Gemeinde. Das ist seine Aufgabe, sein Hauptanliegen, dass er für die Christen betet, die es überall auf der Welt gibt. Und jetzt wird es spannend, nämlich die Frage, wofür betet er eigentlich? Und was ist so aus seiner Sicht auch das Wichtigste für uns Christen? Und da möchte ich doch noch ein paar Dinge dazu sagen. Und zwar betet Jesus zunächst mal für Einheit. Es ist absolut wichtig, dass wir als Christen in Jesus verbunden sind. Wir haben nämlich, so wie wir hier sitzen, 1000 unterschiedliche Ideen im Kopf. Also wir essen unterschiedliche Dinge, wir ziehen uns unterschiedlich an. Wir sind vielleicht der Meinung, eine Predigt soll 5 Minuten gehen und der andere sagt eine halbe Stunde. Die einen sagen, wir wollen alte Musik, die andere sagen, wir wollen neue Musik. Wir haben unterschiedliche Meinungen zu Corona und zu anderen politischen Themen. Uns unterscheiden unendlich viele Dinge. Und vermutlich ist es so, dass der Teufel oder das Böse die Möglichkeit hat, aus jedem winzigen Thema einen riesen Elefant zu machen, durch den wir uns dann verstreiten und sagen, wir gehören immer zusammen. Und deshalb ist das Gebet um Einheit so wichtig und deshalb ist es hier am Anfang, Jesus betet dafür, dass unsere Beziehung zu Jesus das Allerwichtigste ist, bei allem, was uns hier unterscheidet. Und dass ich dann weiß, wenn da jemand neben mir sitzt, die hat vielleicht mit mir bei ihren Überzeugungen und Meinungen, überschneiden wir uns vielleicht bei 5% und 95% sind wir uns nicht einig. Aber wenn wir beide auf Jesus schauen, wenn wir beide Jesus nachfolgen, dann gehören wir zusammen und dann sind wir in ihm verbunden. Und das, genau das bedeutet Einheit. Und das ist Jesus unendlich wichtig und deshalb betet er dafür, dass die Christen eins sind. Und das gilt dann nicht nur hier vor Ort und bei uns in der Kirchengemeinde, sondern es gilt auch für die weltweite Christenheit. Das soll deutlich werden, dass die Orthodoxen und die Katholiken und die Freikirchen und die Pfingstler und wen es alle gibt und wir auch als Evangelische, dass wir ihn verherrlichen und ihn ehren, zum Glauben an ihn einladen und dass er unser Mittelpunkt ist. Und das ist Jesus unendlich wichtig und da betet er jeden Tag dafür, dass das passiert, dass wir uns in ihm einig sind. Also Jesus betet um die Einheit. Und dann betet er um Bewahrung. Was heißt Bewahrung? Ich denke, zunächst mal denken wir bei der Bewahrung dran, dass kein Unfall passiert, dass keine Dinge passieren, die uns durcheinander bringen. Ihm geht es vor allem darum, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Im Vaterunser beten wir genau das Gleiche. Wir beten darum, dass der Vater im Himmel uns davor bewahrt, dass das Böse die Macht über uns gewinnt. Also, dass wir weg von Gott kommen und dass wir auf andere Wege gehen, auf böse Wege, die von Gott wegführen. Und es ist ihm genauso wichtig. Da betet er dafür um Bewahrung. Und Bewahrung heißt auch, dass wir am Glauben festhalten. Wir haben ja alle mal Zweifel und sagen, es leuchtet uns nicht ein oder warum erleben wir so wenig mit Gott? Und 1000 Fragen strömen auf uns ein. Und Bewahrung heißt, dass wir auf dem Weg Jesu bleiben. Es ist nicht schlimm, einen Zweifel zu haben, aber es ist schlimm, wenn man verzweifelt. Und genau darum geht's, trotz der Zweifel, dass wir bei Jesus bleiben, in seiner Nachfolge mit ihm in Verbindung. Und dann packt er noch eine dritte Bitte mit rein, und zwar die Bitte, dass wir auch verherrlicht werden. Da habe ich letzte Woche schon ein bisschen was dazu gesagt. Was heißt es, dass wir verherrlicht werden? Heißt eigentlich das Gleiche wie bei Jesus, dass wir auf der einen Seite bereit sind, auch in schwierigen Situationen zu ihm zu stehen, bei ihm zu sein, im finsteren Tal dann seine Hilfe zu erleben. Und auf der anderen Seite, dass wir immer wieder auch eine Glaubenserfahrung machen. Dass wir also merken, durch Dinge, wo Gott einfach eingreift und eine Veränderung schenkt, dass er lebt und auch dadurch wird er verherrlicht. Und wenn das alles so die großen, die riesigen Anliegen von Jesus sind, die Einheit im Glauben, die Bewahrung vor dem Bösen und dass wir ihn auch erfahren, seine Herrlichkeit, dann können wir, glaube ich, auch das so ein bisschen als Anstoß für unser persönliches Gebet mitnehmen von Jesus, dass wir für diese Dinge auch beten, für Einheit, Bewahrung und Herrlichkeit. Jetzt habe ich da schon einige Verse hingeschrieben bei den drei Stichworte. Das war im Predigtext gar nicht dabei. Wer Lust hat, kann heute Mittag dann nach dem Kaffee oder vorm Kaffee, wo auch immer und wann auch immer, noch ein bisschen weiterlesen und gucken, wo steht es genau und stimmt es überhaupt, was da erzählt worden ist. Ich würde mal sagen, ja, und wenn nicht, kann man sich ja bei mir melden und nachfragen. Also herzliche Einladung, das heute Mittag ein bisschen zu vertiefen, dieses hohe priesterliche Gebet. Amen.